Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Und uns beschäftigen heute gleich drei sehr unterschiedliche Festivals, denn an den Münchner Kammerspielen wird gerade die politische Dimension von Queerness erkundet und im beschaulichen Erl in Tirol trifft Jesus auf Aida. Alles dazu jetzt in Rang 1. Es war ein Wendepunkt in einem langen Kampf um Anerkennung. Als in der Nacht zum 28. Juni 1969 die New Yorker Polizei eine Razzia in der Schwulen- und Lesbenbar Stonewall durchführte, wehrten sich die Gäste mit allem, was ihnen in die Hände fiel. Jedes Jahr erinnert der Christopher Street Day an dieses Ereignis und jetzt, zum 50. Jahrestag, schließen sich weltweit auch viele Theater an. Queer and Now heißt gerade auch ein Festival an den Münchner Kammerspielen. Kuratiert wurde es von Lola Fonsec von der Gruppe der Kammer Queers und Keith Zenger King vom Netzwerk Beyond Color, das für die Rechte schwarzer Menschen aus den LGBT-Communities eintritt. Mit beiden habe ich vor der Sendung gesprochen und Lola Fonsec zunächst gefragt, warum die Erinnerung an Stonewall auch heute noch so wichtig ist.
Also erstmal, das ist ein wichtiger Event, weil ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, aber das ist das erste Mal, die erinnert ist, wo die queere Community und insbesondere Transpersonen of Color angefangen haben, gegen staatliche Gewalt Nein zu sagen und sich zusammenzubringen. Und zusammen gegen diese staatliche Gewalt gewalttätig zu antworten. Und da, es ist auch jetzt wichtig, Stonewall, weil wir Geschichte brauchen. Es ist immer die Frage, wer schreibt Geschichte? Was ist erinnert? Es ist oft weiße, heterosexuelle Personen, besonders Männer, die die Geschichte schreiben. Und für das erste Mal gibt es ein Event, der also worldwide gegangen ist. Und das war, ich glaube, auf Plakate vom Anfang an bei der Aufstände. We are here, we were here, we are the future. Also wir sind hier, wir waren schon hier und wir sind die Zukunft.
Jetzt sind die Stonewall Riots 50 Jahre her. Was bedeutet es für Sie beide heute, sich als queer zu definieren? Da geht es ja nicht allein um Identität.
Yes, queer is not just about identity. To me, it's identity, it's a political identity, but it's also a way of life. It's a way
Bei queer
of
geht es tatsächlich nicht nur um Identität. Es ist politische Haltung, aber es ist auch ein Lebensstil, eine Möglichkeit, die Welt durch eine andere Linse zu sehen. Zum Beispiel auch durch die Augen jener Transmenschen of Color, die damals aufbegehrt haben, die für ethnische, ökonomische und Geschlechtergerechtigkeit gekämpft haben. Da geht es also nicht nur um die Rechte der LGBT-Communities, aber das ist ein Aspekt, der verloren gegangen zu sein scheint. Queer ist umgedeutet worden zu einem Kampf für Liebe, weil Liebe eben als etwas Angenehmes und Nachvollziehbares gilt. Für mich hat Queer aber damit zu tun, die Welt anders zu sehen als durch die Augen des Kapitalismus, des Patriarchats und des weißen Imperialismus.
Jetzt kommen Sie, Keith King, aus Uganda ursprünglich, also einem Land, das bekannt dafür ist, dass es zum Beispiel extrem strenge Gesetze gegen Homosexuelle hat. Hat das Theater Ihnen und die Performance, hat Ihnen das geholfen, demgegenüber sich selbst zu finden?
I think I would first say to that it's important to note that
Die antihomosexuellen Gesetze in Uganda sind zunächst einmal das Erbe der britischen Kolonialherrschaft. Das gilt genauso für andere Staaten in Afrika, die ehemalige Kolonien, zum Beispiel Frankreichs, Portugals oder Deutschlands waren. Das ist ein Narrativ, das ich gerne aufbrechen würde. Denn was heute in Ländern wie Uganda eine sexuelle Minderheit darstellt, ist eigentlich etwas, das in vorkolonialen Zeiten akzeptiert war. Was das Theater angeht, würde ich sagen, ich bin nie nicht ich selbst gewesen. Das Problem war und ist, nicht zu den Vorstellungen zu passen, wie Menschen wollen, dass ich bin. Nicht zum dominierenden, heteronormativen Lebensstil zu passen. Das Theater ist so gesehen für mich aber nur eine Art des kreativen Ausdrucks, wie für jeden anderen Künstler auch.
Ich finde, es gibt einen sehr berührenden Eintrag auf Ihrer Facebook-Seite, wo Sie darüber schreiben, dass Sie sich ein Leben lang eigentlich gewünscht hätten, unsichtbar zu sein. Das widerspricht ja eigentlich der Idee, dass es bei Queer Theater oder bei Queer Empowerment vor allen Dingen auch um Sichtbarkeit geht.
I think there's a misconception generally that trans people need to be visible.
Ich halte es grundsätzlich für ein Missverständnis, dass Transmenschen sichtbar sein sollen. Denn das ist eigentlich die Reproduktion einer heteronormativen Perspektive, die von uns verlangt, durch Sichtbarkeit Legitimation zu erlangen. Wenn ich sage, dass ich unsichtbar sein will, dann meine ich damit, dass aufgrund dessen, wie ich bin, aus mir immer nur ein Spektakel gemacht wird. Und auch das ist eine Form von Gewalt. Und mir geht es nicht nur um Sichtbarkeit, sondern um ein Ende dieser Gewalt. Wenn ich also die Möglichkeit hätte, unsichtbar zu sein und wie alle anderen über die Straße zu laufen, dann würde ich das unbedingt wollen. Denn wie wäre es für uns als Transmenschen, einmal ganz alltäglich und abseits unserer Tragödien und Triumphe zu leben? Auf die allein werden wir aber durch diese Sichtbarkeit reduziert, weil man uns ein gewöhnliches Leben verwehrt.
Um das mal zum Theater zurückzuführen, es heißt jetzt im Ankündigungstext zu Ihrem Festival Queer and Now: Mit diesem Festival brechen wir Grenzen auf und hacken die Maschine, die Repräsentation produziert, das Theater. René Polisch hat kürzlich bei seiner Vorstellung als neuer Intendant der Berliner Volksbühne etwas erstaunlich Ähnliches gesagt, nämlich: Das Problem von Sexismus und Rassismus heißt eigentlich Repräsentation. Was bedeutet für Sie Repräsentation am Theater und warum ist sie eigentlich ein Problem?
Also Repräsentation meinen wir auch dazu Wahrnehmung. Weil Theater produziert Repräsentation, Theater produziert Wahrnehmung, Theater produziert Fiktion, Theater produziert Träume oder Theater produziert auch Identitäten. Und wenn diese Wahrnehmung immer die gleiche ist, wenn nichts ins Schwanken gebracht ist, dann kann unsere Wahrnehmung und unsere Idee von einer Zukunft oder unsere Idee von eine andere Möglichkeit für die Welt, für die Politik, für unsere Beziehungen ist dann komplett zu. Wenn man Theater sieht, wer darf eine Psyche haben? Da sind nur weiße Cis-Männer. Die Frauen sind immer abhängig, zum Beispiel, von Situationen, in denen Männer sie gebracht haben. Und wenn man das nicht bricht und wenn man dann nicht andere Geschichten und Erfahrungen und Emotionen und Art und Weise, seinen Körper zu bewegen, Art und Weise, miteinander zusammen zu sein, wenn wir das nicht auf der Bühne bringen, dann ja, es ist ein Problem, weil die Wahrnehmung ist dann tot. Aber eigentlich, die Theater funktioniert wie die dominante Kultur, und zwar wie die kapitalistische, neoliberale, weiße und heteronormative Kultur. Manchmal denke ich zum Beispiel, dass Theater ist viel mehr kapitalistisch als die Finanzwelt.
Das finde ich interessant, weil die Theater sich ja selbst gerne als besonders weltoffen, als besonders progressiv labeln. Zugleich gab es gerade in Berlin den Fall einer Schauspielerin, die am Theater an der Parkaue rassistisch beleidigt worden sein soll. Sie sprechen auf Ihrem Festival zum Beispiel auch über Rassismus in queeren Communities. Es geht viel um Intersektionalität, also um die Solidarität unter Menschen, die auf mehrfache Art von Diskriminierung betroffen sind. Wieso ist Ihnen das gerade so wichtig, dass man darüber spricht?
First of all, I think intersectionality is a burning topic. However, I feel like this is a
Natürlich ist Intersektionalität eine sehr wichtige Frage. Ich glaube aber, dass der Begriff in Deutschland und überhaupt in Europa häufig falsch verwendet wird. Hier tut man so, als ginge es dabei vor allem um Identität. Tatsächlich geht es aber um die Strukturen, durch die Menschen auf mehreren Ebenen gleichzeitig unterdrückt werden. Wenn wir zum Beispiel über Rassismus in queeren Communities sprechen, dann muss das über Solidarität hinausgehen. Wir brauchen echte Handlungen. Es gibt diese Vorstellung, dass queere Menschen keine Rassisten sein können, als würde schon ihre Queerness sie von dem System ausnehmen, in das sie geboren wurden. Und eine Institution wie das Theater kann sich selbst natürlich leicht als liberal und progressiv labeln. Aber gilt das auch für sein Publikum? Ich selbst bin schon mehr als einmal auf der Bühne angegriffen worden. Als trans Person of Color ist die Bühne aber der einzige Ort, an dem ich wirklich die Macht habe. Und wenn vom Publikum oder wem auch immer gewaltsam in diesen Ort eingegriffen wird, dann spiegelt das meiner Meinung nach auch die Strukturen wider, die die Institution Theater mit hervorgebracht hat.
Public, I mean the people who regularly go there, then this is also a reflection on the systems and the structure of the institution itself.
Lola von Zeek, letzte Frage. Queer and Now ist ein queeres Theaterfestival, das aber sicherlich auch von einem nicht-queeren Publikum besucht werden wird. Was kann gerade dieses Publikum dort vielleicht auch über sich selbst erfahren?
Das ist genau, was ich vorher gesagt habe, was wir vorher gesagt haben. Das ist, wenn man eine andere Wahrnehmung oder eine andere Erfahrung anbietet, es bedeutet, dass wir noch lebendig sind. Es bedeutet, dass wir noch mehr Möglichkeiten im Leben, in Beziehungen, politische Möglichkeiten dann entdecken kann. Also man kreiert dann die Möglichkeit einer Zukunft. Man kreiert die Möglichkeit, eine Zukunft zusammen, wenn man ein bisschen dekonstruiert diese ganzen Normen und diese ganze Ideologie von Identitäten, Cisness, Weißsein, diese Kultur des Weißseins. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig für uns Weiße, das zu dekonstruieren, weil Weißsein, also diese weiße Kultur, ist auch mit Kapitalismus, mit Patriarchie und mit Kolonisierung verbunden.
Noch bis morgen Nachmittag läuft an den Münchner Kammerspielen das queere Theaterfestival Queer and Now. Darüber gesprochen habe ich mit den Kuratorinnen Lola von Zeek und Keith Sanger-King. Zu hören auch in unserer App DLF Audiothek. Erl, das ist ein 1500-Einwohner-Dorf in Tirol, das alle 6 Jahre zum Anziehungspunkt für Touristen aus aller Welt wird. Denn in Erl finden die ältesten Passionsspiele im deutschsprachigen Raum statt. Doch schon seit 1997 gibt es im selben Ort auch noch eine schicke, überaus weltliche Konkurrenz. Die Tiroler Festspiele, ein Musikgroßevent mit eigenem Prachtbau und eigenem Publikum. Und jeden 6. Sommer findet einfach beides, Passion und Festspiele, gleichzeitig statt. Kollisionen unbedingt erwünscht. Bernhard Doppler war dieses Mal für uns dabei.
500 Personen auf der Bühne des Passionstheaters in Erl, fast das halbe Dorf. Alte und Junge, die Männer alle mit Bärten. Zu Beginn sind sie das Volk Jerusalems, das auf den Einzug Jesu wartet. Jesus, ein sehr freundlicher, ziemlich unbeschwert wirkender junger Mann. Florian Harlander, Maschinenbautechniker, spielt ihn nun schon zum 3. Mal in Erl. Sein Jesus scheint in die Sünderin Maria Magdalena auch richtig verliebt zu sein. Hatte Jesus Freundinnen?
Doch, doch. Unser Passion ist ziemlich menschlich und ich denke mal, der hat sich auch seine Mädels gehabt. Und im wahren Leben habe ich auch Freundin und die ist jetzt schwanger. Da freue ich mich schon wahnsinnig. Also wenn die Karriere ist, die letzte Aufführung, die was ich spielen darf, dann ist wahrscheinlich schon ein Kind da.
Dorfleben und Passion. In der neuen Fassung der Erler Passion von Felix Mitterer wird auch die Rolle der Frauen immer wieder thematisiert. Auch der Erler Ortspfarrer Thomas Schwarzenberger spielt mit. Er ist der erste Pharisäer. Kreuzigt ihn, ruft der Pfarrer aus.
Die Rolle wurde zugeteilt vom künstlerischen Ausschuss. Und ich sage, das spiele ich. Wenn das zugeteilt wird, kein Problem. Aber der Pharisäer ist ja jetzt ein historisch begründeter, nicht so schlecht, wie er biblisch dargestellt ist.
Ein wenig hat sich das Erler Passionsspielpublikum schon in den letzten Jahren geändert, meint Regisseur Markus Plattner, der sowohl im professionellen als auch im Amateurtheater arbeitet.
Durch Felix Mitterer ist da natürlich eine Ebene reingekommen, die halt auch im Publikum sich widerspiegelt, im Sinne vom Theaterpublikum. Und das Theaterpublikum staunt über das Passionsspiel, weil sie das vielleicht so nicht kennen. Und das Passionsspielpublikum staunt ein bisschen über die Interpretation, weil es ein bisschen theatralisch ist und psychologisch auch gearbeitet ist.
Am Schluss fährt Jesus nicht in den Himmel, er geht von der Bühne ab und setzt sich mitten ins Publikum. Jesus ist ein Teil von uns. Während die Reisebusse mit den Passionsspielgästen wegfahren, nähern sich am frühen Abend festlich gekleidete Theaterbesucher dem unmittelbar daneben liegenden Festspielhaus. Es war für den Dirigenten und Erler Festspielintendanten Gustav Kuhn gebaut und 2012 eröffnet worden. Kuhn trat zurück, nachdem ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen sexueller Übergriffe eröffnet wurde. Ehe nun im September der Frankfurter Operndirektor Bernd Löbe auch die Festspielleitung von Erl übernimmt, führt Andreas Leisner die Geschäfte. Aufgeführt wird im Festspielhaus zur Eröffnung der Sommersaison Aida. In der Inszenierung von Daniela Kerk ist Verdis Oper in eine surreale Gegenwart versetzt. Wie beim Passionsspiel wird die Rolle der Frau, ihre Ausbeutung, besonders unterstrichen. Die Disziplinierung der Sklavinnen soll an Margaret Atwoods Report der Magd erinnern. Andreas Leisner.
Das Stück Aida beinhaltet ja eine sehr scharfe Kritik am Priestertum per se. Nicht an der Religion, aber am Priester. Und da kann es schon sein, dass sie ins Nachdenken kommen, wenn sie aus der affirmativen Situation des Passionsspielhauses in die sehr kritische Situation von AIDA kommen.
Nach dem Theaterabend am nächsten Morgen Messe. Nicht in der Kirche, sondern im großen Passionsspielhaus. Thomas Schwarzenberger nun als Pfarrer. Ehe er mit der Liturgie beginnt, begrüßt er die einzelnen Reisegruppen. Die Messe ist kein Schauspiel, sondern Feier, erklärt der Pfarrer. Hinter dem Altar in Tiroler Tracht der Kirchenchor von Reit im Alpachtal. Geleitet wird er von Diamond Walker, einem Engländer, der über die Festspiele gewissermaßen zum Tiroler geworden ist.
Ich habe Glück gehabt, dass so halb Schotter. Ich spiele Dudelsack und Kilt habe ich und alles. Und so, da bin ich so ein bisschen in der Herzen gekommen, weil ich habe hier gesungen bei Flo Leichnamer in Kilt und dann habe ich dann bei verschiedenen Väter und alles Dudelsack gespielt.
Diamond Walker war zuerst als Heldentenor bei Gustav Kuhn tätig. Nun, nach dem Ende seiner Sängerkarriere, hat er die musikalische Leitung bei den Passionsspielen inne. Als Kind eines englischen Pastors fühlt er sich in Tirol sehr wohl. Und für die Messe mit dem Reiterchor hat er Gospels einstudiert. Die Tiroler swingen nun bei manchen Gebeten der Liturgie und feiern Gott beim Gloria-Gospel sogar mit Whisky und Zigaretten.
Opernfans und Passionsspielfahrer kreuzen in diesem Sommer die Wege in Erl. Von dort berichtete Bernhard Doppler. Die Tiroler Festspiele laufen noch bis zum 28. Juli, die Passionsspiele bis in den Herbst.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute der frisch erkorene Büchner-Preisträger für uns, der Schweizer Schriftsteller und Dramatiker Lukas Bärfuß, über ein etwas anderes Begräbnis.
Geniale Stelle, das ist so eine Aufgabe, die eigentlich unmöglich ist, weil man ja lauter geniale Stellen rezitieren könnte. Aber eine, die mir spontan eingefallen ist und die mich sehr, sehr beeindruckt hat, ist eine aus dem Stück von Sinch, einem Iren, Hero of the Western World heißt dieses Stück, ist ein nicht sehr häufig gespieltes Stück. Ich weiß gar nicht, wie alt es ist, vielleicht 70, 80 Jahre alt. Und dort gibt es einen Moment, wo erzählt wird, wie an einem Begräbnis für den Vater, wenn ich mich richtig erinnere, am offenen Grabe dieses Toten, der dann eben gar nicht tot ist, das ist der Witz dieses Stückes, die Hinterbliebenen feiern, und feiern heißt da natürlich vor allem trinken, und sie trinken so viel und in so literarischen Mengen, dass sie sich dann in das offene Grab übergeben. Und sie schämen sich gar nicht dafür. Das ist nicht irgendetwas, was sie betroffen macht, sondern sie sind eher noch stolz darauf. Und diese Verbindung zwischen der Feier, der Maßlosigkeit und dem Tod und der Trauer, das hat mich nachhaltig beschäftigt.
Lukas Bärfuß, der Büchner-Preisträger 2019 über eine echt irische Beerdigung in J.M. Synges, der Held der westlichen Welt, seine geniale Stelle. Um Exzesse anderer Art geht es jetzt in unserem Filmmagazin Vollbild. Der Kultklassiker Apocalypse Now kommt wieder ins Kino. Viel Spaß dabei, wünscht Janis Elbira.